Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie heute Abend hier sind im Wegweiser. Herzlich willkommen. Ich habe diese Woche einen Newsletter rausgeschickt, oder wir, für diesen Vortrag heute Abend, um ihn zu bewerben. Und im Betreff stand Arthrose, Leiden ohne Ausweg. Leider wurde das Fragezeichen vergessen. Und da ist mir aufgefallen, wie viel das ausmacht. Leiden ohne Ausweg, ohne Fragezeichen, ist keine sehr positive Botschaft. Ich bin froh, dass mein Papa heute den Vortrag hält zum Thema Arthrose und dass er das Thema so gewählt hat, dass es mit einem Fragezeichen hin endet. Ich wünsche Ihnen einen informativen Abend, einen, der Ausblick auf Heilung, auf Hoffnung schafft, und darf Ihnen jetzt meinen Papa vorstellen, den Herrn Dr. Robert Stahl.
Guten Abend, meine lieben Gäste, weil viele Gesichter sind mir ja schon gut bekannt und vertraut und die anderen werde ich noch kennenlernen. Ich finde es auf der einen Seite wunderschön, dass das Thema so regen Zuspruch findet. Auf der anderen Seite sollte ich traurig sein, oder aber hoffe ich zumindest, dass nicht alle von Ihnen irgendwie betroffen sind. Trotzdem, es geht ja auch manches Mal um Prophylaxe. Aber wer heute Abend gekommen ist, um Neues zu erfahren und der auch mutig genug ist, mal Neues auszuprobieren, der ist richtig. Und das Thema Arthrose, Leiden ohne Ausweg, wenn man Betroffene fragt, dann würden die meisten sicher spontan sagen, da gibt es keinen Ausweg. Leiden ohne Ausweg, Fragezeichen, ja. Trotzdem bin ich überzeugt, dass Leiden ohne Ausweg genauso gut heißen könnte, Arthrose, eventuell eine Chance. Und ob es eine Chance ist und wie die aussehen kann, werden wir heute Abend im Laufe des Abends hoffentlich feststellen. Aber gestatten Sie mir bitte einen kurzen Ausflug in ein zurückliegendes Jahrhundert, und zwar in das Jahr 605 vor Christus. Da gab es junge Leute, die hatten bereits Ernährung in ihren Lebensstil eingeplant. Und zwar, ich erzähle kurz die Geschichte, wie es war, weil nicht jeder wird sie kennen. Junge Leute wurden entführt in ein fremdes Land, nämlich nach Babylon. Und diese jungen Leute wurden aber vom König so ausgewählt, dass er sagte, die erziehe ich mir so, wie ich sie gebrauchen kann. Die bekommen die besten Schulen und die beste Speise. Und zwar genau das, was auf meinem Tisch steht, auf meinem königlichen Tisch, das sollen diese jungen Leute auch bekommen. Jetzt hatten die jungen Leute, wie das so häufig ist, aber einen eigenen Kopf. Nämlich der Daniel, einer von diesen jungen Leuten, der hatte sich fest vorgenommen, dass er sich nicht mit der Speise des Königs krank machen möchte. Und was der sich vorgenommen hatte, das hat er in seinem Leben auch umgesetzt. Und jetzt war es aber so, dass der Speisemeister, der hatte ja die Anweisung, die Speise den jungen Leuten vorzusetzen, hat gesagt, Daniel, keine Chance, ich verliere meinen Kopf, wenn der König das erfährt. Die jungen Leute haben verhandelt und haben gesagt, probier es doch einmal aus. Wenigstens für 10 Tage gibst du uns bitte nur Gemüse und Wasser und dann kannst du entscheiden nach diesen 10 Tagen, wie es weitergeht. Er hat es gemacht. Er hat ihnen 10 Tage lang Gemüse und Wasser gegeben und die Bibel sagt uns in Vers 15, nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von da an gab er ihnen immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Lass es mal so stehen. Wir werden vielleicht im Laufe des Vortrags weiter sehen, warum ich das so erwähnt habe. Denn ich habe vor, Ihnen mehr Impulse mitzugeben heute Abend, weil das Thema Arthrose hat so ein Spektrum, und es wäre vermessen zu sagen, das können wir in einer Stunde mal locker nebenbei besprechen, beziehungsweise auch dann die Konsequenzen daraus ziehen, sondern mein Ziel ist es, Ihnen neutrale Informationen mitzugeben, so dass Sie sich am Ende des Vortrags selbst Antworten geben können. Und diese Antworten sollen so sein, dass Sie Mut haben, Ihre persönliche Erfahrung zu sammeln. Die Informationen, die Sie heute Abend bekommen, die erheben nicht den Anspruch, dass sie eine generelle Heilung vermitteln oder auch, dass sie eine sichere Prophylaxe durchführen können, um nicht Arthrose zu bekommen. Und es soll auch nicht bedeuten, dass sie generell auf medizinische, therapeutische Möglichkeiten verzichten können, wenn sie angebracht sind. wie gesagt, da kommen wir noch hin. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man nicht immer ohne auskommt. Aber es gibt viele Gedanken, die uns veranlassen, neu zu denken. Ja, vielleicht sogar manchmal das Unmögliche zu denken. Und wer das in der Lage ist, der wird auch neue Wege entdecken. Was werden wir besprechen? Also zunächst mal möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über Arthrose geben. Und dann wollen wir uns die Arthrose aus der schulmedizinischen Sicht, aus der Perspektive betrachten, was wird angeboten zu therapeutischen Möglichkeiten, wie wird Arthrose dargestellt. Dann das Ganze aus der paramedizinischen Sicht. Ich sage bewusst jetzt mehr paramedizinisch, weil ich nicht naturheilkundlich sagen kann, weil ja nicht alles naturheilkundlich ist, sondern manches beruht auch einfach auf einem guten Ratschlag, den der Daniel aus der Bibel sozusagen genommen hat, weil er hatte ja auch schon das Wort Gottes und hat sich an bestimmte Speiseregeln gehalten. Und wir wollen dann eigentlich zu der persönlichen Erfahrung kommen. Und da werde ich Ihnen auch aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, sozusagen von der Rosskur zur persönlichen Erfahrung. Sie schmunzeln jetzt, aber vielleicht stimmt das ja sogar. Was ist denn Arthrose? Arthrose ist eine der häufigsten Gelenkerkrankungen überhaupt. Hat jemand von Ihnen eine Vorstellung, wie viele Menschen bei uns im Land, in der Bundesrepublik betroffen sind? Können wir einfach mal eine Zahl zurufen? Mediziner ausgenommen, bitte.
Eine Vorstellung?
Jeder Dritte. Okay, das ist schwierig für mich. Okay, aber ist ja zumindest schon mal ein guter Rat. Guter Tipp. Jeder Dritte. Ganz mehr. 1000, Millionen. Wie viele Millionen? Lauter bitte.
Jenseits der 50 würde ich schätzen 40% der Bevölkerung.
Okay. Also gut, wir liegen irgendwo schon in die Richtung. Es sind Statistiken, die auch unterschiedliche Zahlen nennen. Die einen sagen 5 bis 8 Millionen. Es gibt aber Statistiken, die bis zu 15 Millionen Menschen nennen. Und davon sehr viele, die mehr als 2 oder 3 Gelenke betroffen haben, bis zu 6 Gelenke. Und damit meint man nicht 1, 2, 3, weil der Finger hat schon 3 Gelenke und dann zähle ich den zweiten Finger dazu, dann habe ich die 6 Gelenke, sondern Fingergelenke, die häufigsten Gelenke sind Finger- und Handgelenke, Knie- und Hüftgelenk und dann kommen andere Gelenke auch noch dazu, weil der Körper hat jede Menge davon. Und wenn wir nach einer Definition der Arthrose fragen, dann hören Sie wahrscheinlich häufig, ja, das ist eine allgemeine Verschleißerkrankung der Gelenke, wo die Ursache oder der Anfang im Knorpel liegt und letzten Endes dann im Laufe der Zeit andere Gelenkteile mit beeinflusst werden, mitbeteiligt werden, wie zum Beispiel dann die Gelenkinnenhaut, die Gelenksflüssigkeit, die am Gelenk beteiligten Knochen enden. Das ist die allgemeine Definition. Und wenn man die Beobachtung in dieser Reihenfolge sieht, dann ist es sogar richtig. Es gibt so einen gewissen Kreislauf, den ich hier dargestellt habe. Wenn wir davon ausgehen, dass wir beim Knorpelschaden beginnen, der als erstes beobachtet werden kann, dann ist das andere, was man vom Patienten hört, der Schmerz. Man sieht auch Schwellungen. Die nächste Folge ist dann, dass man neben den Schmerzen noch Entzündungszeichen sekundärer Art bekommt. Und was passiert aufgrund der Schmerzen? Man beginnt eine Schonhaltung einzunehmen. Die Schonhaltung führt wiederum zur Bewegungseinschränkung, weil es führt auch zu einer gewissen Steifigkeit. Dieser Bewegungsmangel, den man dann aufgrund der Schonhaltung hat, setzt den nächsten Vorgang in Kraft, und zwar es kommt zu einer mangelhaften Knorpelernährung. Warum? Bewegung der Gelenke fördert die Gelenksflüssigkeit. Da der Knorpel selber aber nicht durchblutet ist, wird er durch die Gelenksflüssigkeit ernährt. Habe ich aber zu wenig oder zu schlechte Gelenksflüssigkeit, kommt es zu einer Mangelernährung des Knorpels. Bei entsprechender Bewegung, die dann sowieso schon aufgrund eines Schadens hier diesen Kreislauf in Gang gesetzt hat, wird sich das Ganze immer mehr verschlimmern und erhöhen, wenn ich diesen Kreislauf nicht unterbrechen kann. Schauen wir uns das mal anatomisch an, nur dass Sie eine Vorstellung haben. Sie müssen es nicht auswendig lernen. Sie sehen hier eine schematische Darstellung des Kniegelenks. Das ist eins der häufig betroffenen Gelenke. Und hier ein Röntgenbild. Man sieht eigentlich sehr schön die Knorpelschicht, die den Knochen am Ende überzieht wie ein Zuckerguss. Und warum? Damit die Gelenkenden dann, wenn sie sich bewegen, möglichst reibungslos aufeinander gleiten können. Zudem hat der Knorpel auch eine puffernde Funktion. Wenn sie springen, muss er etwas abfedern. Das heißt, auch der Knorpel hat die Aufgabe, Stoßdämpferfunktion zu übernehmen. Wir sehen im Röntgenbild diesen schönen harmonischen Gelenkspalt, eine harmonische Knochenstruktur, eigentlich ein Knie, wie man sich das wünscht. Wie sieht das dann bei dem arthrotischen Kniegelenk aus? Ich habe hier beide mal gegeneinander gestellt. Und was wir da sehen, da könnte sogar der Laie gleich sagen, welches Knie er sich wünscht, nämlich das linke. Das würde ich mir wünschen, wenn ich keine Ahnung hätte. Das rechte schaut sehr suspekt aus. Und warum? Wir sehen hier zum Beispiel schon eine Verdichtung der Knochenstruktur. Der Gelenkspalt ist deutlich verschmälert. Es gibt Knochenrauigkeiten, die hier deutlich werden und hier durch dieses Verschwommene. Und da, wo der Knochen aufeinander reibt, versucht jetzt das Gelenk Auswege zu finden und dadurch kommt es an den Seitenteilen zu Abstützungsreaktionen, die man Osteophyten nennt und die verbreitern quasi dieses Kniegelenk. Es wird plumper, es wird dicker. Außerdem, das könnte man aber jetzt in diesem Bild nicht sicher beurteilen, sieht man hier schon eine Art Achsenabweichung, die könnte man raten. Ich würde es jetzt nicht behaupten, ich würde es an dem Bild nicht festmachen, sie würde aber irgendwann dazugehören. Wenn wir uns das an den Fingern anschauen, dann sehen wir hier die Gelenkauftreibung. Es ist dick, plump. Man sieht auch, also das könnte sein aufgrund eines Ergusses. Das könnte auch sein aufgrund dieser Abstützungsreaktion. Man sieht in dem anderen Bild die Rötungen hier an den Endgelenken, Zeichen einer sekundären Entzündung. Man sieht deutlich natürlich die Achsenabweichung. Und was man nicht sieht, was man sich aber sehr gut vorstellen kann, ist die Schmerzen, die der Patient hat, die Bewegungseinschränkung, vielleicht sogar schon die Steifigkeit, die Schwellungen, die er spürt. Also ein Bild, das nicht sehr ermutigend ist für die Patienten, wenn man da hinkommt. Und wenn man sich das Gesamtpaket der Arthrose mal anschaut, was dazu gehört, die Schmerzen, der Gelenkerguss, dann die zunehmende Deformation, die nicht nur optisch stört, sondern eigentlich eine Funktionseinschränkung ersten Grades bedeutet, weil ein Gelenk funktioniert ja möglichst in einer bestimmten Achse. Und jeder, der betroffen ist, kann nachempfinden, oder wir können es uns auch gedanklich sicher vorstellen, dass wenn ein Gelenk nicht in der Achse funktioniert oder bewegt wird, sondern abweichend davon und es irgendwo aber schon einen kleinen Grund gibt für eine arthrotische Veränderung, dann bringt das schmerzhafte Veränderungen mit sich. Also ein Gelenk muss gescheit richtig bewegt werden, achsengerecht. Der Arzt würde auch Gelenkgeräusche spüren, wenn man die Hand drauflegt, kann man das ebenso spüren, das nennt er Krepitation, das ist so, als wenn Sie Pappschnee zusammendrücken. Dann die Verdickungen, die Verplumpungen, die Bewegungseinschränkungen. Ein Bild, das letzten Endes keine Prognose zulässt, die begeistert. Die Patienten sind deprimiert, die Patienten sind hoffnungslos teilweise und wenn man die Prognose aus der schulmedizinischen Sicht einmal nochmal zusammenstellt, dann ist es so, dass letzten Endes eine Lebensstileinschränkung, eine Lebensqualitätseinschränkung ganz deutlich wird, nämlich die starken Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen, die sind von vornherein gegeben. Dann ist es so, dass er letzten Endes über lange Zeit sicherlich nicht ohne Medikamente auskommen wird. Und es wird sich keine Veränderung einstellen. Jedenfalls, na gut, vielleicht Veränderung schon, aber nicht hinsichtlich einer Besserung. Sondern er kann eigentlich davon ausgehen, dass es sich zunehmend verschlechtert. Die Arthrosen selber, die werden in bestimmte Formen eingeteilt. Und da habe ich nur jetzt mal eine grobe Einteilung. Ich habe auch nicht den Anspruch heute Abend, dass ich das medizinisch wirklich im Detail darstelle. Aber es soll Ihnen einen Überblick geben über das, was ist und was sein kann. Und vielleicht ist es dann eine Hilfestellung. Die Arthrosen werden zunächst einmal in primäre Arthrosen eingeteilt und sekundäre. Bei den primären Arthrosen, da geht man eigentlich davon aus, dass der Patient genetisch einfach schlechtes Material mitbekommen hat. Das heißt, man spricht von einem minderwertigen Knorpel, den er hat, der einfach aufgrund seiner Gene da ist. Damit muss er umgehen, da gibt es nicht sehr viel Möglichkeiten. Von der Diagnose her kann man es vielleicht eingrenzen, wenn der Arzt zum Beispiel vom idiopathischen Bluthochdruck spricht. Klingt sehr wissenschaftlich und fundiert. Eigentlich ist das ein Blutdruck, von dem man nicht weiß, wo er herkommt. Der ist halt da. Und das ist eigentlich ein trauriges Bild. Wir haben zwar sehr viel in unserer medizinischen Geschichte bewerkstelligen können, wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, die wir dem Patienten geben können, und trotzdem gibt es Dinge, mit denen wir umgehen müssen, wo wir nichts tun können, wo wir nicht helfen können, wo wir auch nicht die Ursachen wissen. Die sekundären Arthrosen, die haben eine Vorgeschichte, eine andere Grunderkrankung, die letzten Endes zur Arthrose führt. Zum Beispiel Gicht, haben wir alle schon mal gehört. Gicht ist eine Erkrankung, bei der die Harnsäure erhöht ist. Da gibt es dann Harnsäurekristalle, die überwiegend auch in den Gelenken abgelagert werden. Und dann letzten Endes den Stoffwechsel des Gelenkes stören, um es einfach auszudrücken, was dann zu einer Verminderung der Knorpeldecke kommt. Und wenn man dann therapeutisch angreift, dann würde man natürlich gucken, dass man als erstes die Harnsäure reduziert, den Patienten normal gut einstellt, um einen weiteren Schaden an den Gelenken zu vermeiden. Und so ist es mit den anderen Dingen auch. Mechanische Überbelastung ist ein großer Punkt bei sekundären Arthrosen, weil hohes Gewicht natürlich die Gelenke extrem belastet, den Knorpel auch letzten Endes schädigt und zerstört. Dann gibt es natürlich auch Berufe, wo die Gelenke extrem belastet werden. Ich denke jetzt mal an den Fliesenleger, der sehr viel in Knien der Arbeit verrichtet und zwar diese Kniepads anhat inzwischen, aber letzten Endes ist das eine Berufsgruppe, die auch prädestiniert ist, um Arthrosen zu bekommen. Also da würde man natürlich gucken, dass man, bevor man die Arthrose jetzt behandelt oder bevor es dann letzten Endes zu einer ausgereiften Arthrose kommt, dass man die Grunderkrankung oder die vorbestehende Situation verändert. Bluter, also Patienten, die ja einen Mangel an Gerinnungsstoffen haben und eben lange bluten, bei denen ist auch die Gefahr eben sehr groß, dass wenn sie sich irgendwo anstoßen, dass sie in Gelenke einbluten. Und das ist ein hohes Risiko, um Arthrose zu bekommen. Also müssen die natürlich vorher, bevor es dazu kommt, gucken, dass sie ihre gerinnungshemmenden Mittel dabei haben, wenn sie sich gestoßen haben, gleichzeitig spritzen, damit es eben nicht dazu kommt. Bei den Arthrosen unklarer Genese, da gibt es eben einen anderen therapeutischen Ansatz. Und bei Arthrosen, die ernährungsbedingt sind, aufgrund des Resultates, dass es zu einer Übersäuerung des Körpers kommt, ist wiederum ein ganz anderer Ansatz da. Bei den Arthrosen unklarer Genese, da würde man gucken, was man als erstes tun kann, den Schmerz ausschalten und die Entzündungen bekämpfen. Das ist auch das, was als erstes imponiert. Wobei man sagen kann, dass bei Arthrosen es nicht immer korreliert zwischen Schmerz und dem Befund, den man als Arthrose erheben kann. weil die Arthrose kann sehr viel früher beginnen und eine ganze Zeit symptomlos verlaufen. Andererseits kann die Arthrose sehr viel Schmerzen verursachen und noch gar nicht so wild aussehen. Das kann eben sehr differieren und kann manches Mal täuschen. Als erstes würde man auf jeden Fall Medikamente geben, haben wir alle schon mal gehört, Diclofenac oder Ibuprofen oder Cortison, damit man sowohl Schmerz als auch die Entzündung beheben kann, bis hin zu Zytostatika, Mitteln, die in der Krebstherapie eingesetzt werden, gibt man diese Mittel als Arthrosetherapie. Und dann als nächsten Punkt versucht man die Gelenksflüssigkeit aufzupimpen, würden Jugendliche sagen. Also man versucht diese Gelenksflüssigkeit zu verbessern, indem man letzten Endes Nahrungsergänzungsmittel gibt, um sozusagen die Mineralstoffe und die Stoffe, die an der Knorpelregeneration und am Knorpelaufbau beteiligt sind, dass man die dem Körper zufügt. Dann wird angeboten zum Knorpelaufbau Hyaluronsäure. Hyaluron ist ein Mittel, das sowohl im Körper selber hergestellt wird, aber da würde man durch Injektionen versuchen, im Kniegelenk oder im arthrotischen Gelenk den Knorpelaufbau dadurch zurück zu motivieren. Und letzten Endes bleiben auch Operationen. Da gibt es ganz komplizierte Sachen, nur damit es mal erwähnt worden ist. Es kann sein, dass der Knorpel da, wo er schon totalen Defekt aufweist und Knochen auf Knochen reibt, da bohrt man über einen kleinen Eingriff diesen Knochen an, sodass es eine lokale Einblutung gibt. Dadurch reizt man Bindegewebszellen an, sich an das Knochengewebe außen, da wo der Knorpel hingehört, anzulagern. Und der Körper ist ja schon toll, er kann ja schon vieles machen. Diese Bindegewebszellen wandeln sich um in Faserknorpel. Der ist zwar minderwertiger und nicht so hochwertig wie der Hyaline-Knorpel, der normalerweise dahin gehört, aber diese Faserknorpel können dann, sagen wir mal, auch kleine Defekte überbrücken. Das wäre diese Abrasion oder diese Abrasionsarthroplastik, wie man sagt, ein ganz kompliziertes Wort für etwas, was ich mir eigentlich gerne schenken würde. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Man entnimmt manches Mal Knorpelzellen und züchtet die in vitro im Labor, sodass die sich da im Glas vermehren. Und wenn die sich dann entsprechend vermehrt haben und angezüchtet sind, dann werden sie zurückimplantiert. Das sind auch Methoden, die sicherlich Erfolg haben. Auch die würde ich mir eigentlich gerne schenken. Und häufig hören diese Patienten auch einen Satz, weil Arthrose ist ja nicht immer nur, dass man alt werden muss, um dann Arthrose zu bekommen, sondern es gibt sogar junge Menschen, die Arthrose haben. Und die hören dann den Satz, wir können nichts mehr tun, künstliches Gelenk wäre erforderlich, aber sie sind noch zu jung dafür, weil so ein Gelenk lässt sich nicht beliebig häufig immer wieder austauschen. Es hält auch nicht ewig, es muss also irgendwann mal ausgetauscht werden. Sie sind noch zu jung dafür, wenn sie das Alter dann erreicht haben, dann können wir die Operation durchführen. Alles in allem keine gute Prognose. Ich brauche noch einen kleinen Ausflug, weil ich brauche Ihre Geduld etwas noch, damit Sie das Gesamtpaket verstehen. Und zwar die Hauptakteure, die an Erkrankungen beteiligt sind. Da habe ich mal 5 rausgegriffen. Das ist einmal der Nährstoffmangel und bestimmte Situationen oder Schadstoffe, die letzten Endes den Organismus oder Organe oder Organsysteme schädigen. Diese Stoffe oder Situationen nennt man Noxen. Können Sie aber auch gleich wieder vergessen. Das zweite ist die Übersäuerung, mit der werden wir uns etwas intensiver beschäftigen. Dann können das natürlich auch krankmachende Keime sein. Dann können das Schadstoffe sein, die der Körper selber bildet, aufgrund Reize, die durch Giftstoffe gesetzt werden. Und auch das Nervenkostüm, also die körperliche Verfassung, oder der emotionale Zustand, die tragen ebenfalls dazu bei, dass der Mensch krank werden kann. Ich habe für die Übersäuerung die Frage, wie kommt es denn zu dieser Übersäuerung, wenn das so im Raum steht, dann muss man sagen, diese Übersäuerung, da gibt es ein Problem, und zwar, weil Naturheilkundler oder auch die paramedizinischen Fachleute, wenn die von Übersäuerung sprechen, sprechen die manches Mal von Azidose. Aber Azidose beim Mediziner ist wieder etwas ganz anderes. Und deswegen sagen Mediziner häufig, das mit der Übersäuerung ist ein Quatsch. Es ist ein Kommunikationsproblem. Der Mediziner, wenn er von Azidose spricht, meint, dass das Blut zu sauer ist. Das Blut hat aber nur ein ganz kleines Fenster von bis, wo der pH-Wert schwanken darf. Alles andere drüber oder drunter ist lebensbedrohlich. Und der Wert, damit Sie eine Vorstellung bekommen, das Blut hat einen Spielraum ungefähr zwischen 7,35 und 7,5. Also diese 0,15 Punkte, diesen Spielraum hat das Blut, um Schwankungen zu vertragen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dieser Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht bleibt. Jetzt sagt der Naturheilmediziner oder der paramedizinische Gebildete, spricht von Azidose, dann sagt der Mediziner, ihr seid bekloppt, weil der Patient müsste längst tot sein. Also ist es richtig, dass man von Übersäuerung spricht, dann versteht auch der Mediziner das, weil Übersäuerung verträgt der Körper, weil der Körper in jedem Falle alle Hebel in Bewegung setzt, um das Blut in diesem sehr kleinen Spielraum schön in diesem pH-Wert zu halten. Und er nimmt damit auch in Kauf, andere Dinge in Unordnung zu bringen. Weil das Blut hat Vorrang. Das ist die Nummer eins. Weil da wäre es lebensbedrohlich. Kommen wir nachher nochmal drauf. Wie kommt es zur Übersäuerung? Da gibt es eigentlich eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Ich möchte aber hier unten anfangen beim Mineralstoffwechsel, beim Mineralmangel, beziehungsweise bei dem Mineral, das basisch ist und Calcium heißt. Es gibt noch andere, die daran beteiligt sind, und zwar bei jedem Stoffwechselprozess fallen saure Stoffwechselabfallprodukte an. Das ist ganz normal. Und dann gibt es entsprechende Eliminationsmechanismen, die dafür sorgen, dass diese sauren Stoffwechselprodukte den Körper nicht schädigen. Die werden sozusagen erstmal abgepuffert, unschädlich gemacht und dann über bestimmte Systeme aus dem Körper rausgeführt. Und dieses Calcium gehört dazu. Einen kleinen Schritt nochmal zurück. Jeder hat von Vitamin D schon was gehört. Und die meisten von uns, ich möchte wetten, wenn man einen Bluttest machen würde, von 20 Leuten, die hier drin sind, haben die Hälfte einen Vitamin-D-Mangel. Und wenn es nicht noch mehr sind. Vitamin D ist notwendig, damit der Körper Calcium aufnimmt. Also halten wir mal im Kopf fest, dass wir eigentlich durch den Vitamin-D-Mangel schon eigentlich einen Calciummangel haben. Dann überlegen wir mal, welche Ernährung wir uns zu uns nehmen. Da sind bestimmt nicht immer die Gemüse dabei, die auch kalziumreich sind, sondern viele andere Lebensmittel, die nämlich genau das Gegenteil bewirken. Und zwar, das Kalzium ist wichtig für die Abpufferung der Säuren, die entstehen. Wenn wir aber jetzt die normalen Säuren, die im Körper als Stoffwechselprodukt entstehen, schon nicht so gut abpuffern können, weil wir vielleicht oder überwiegend schon einen Kalziummangel haben, dann wäre es ja ungut, wenn wir jetzt noch mehr Kalzium verlieren würden. Das ist aber genau der Fall. Und zwar über die tierischen Eiweiße hat man festgestellt, die beschleunigen die Ausscheidung des Kalziums. Das heißt, ich kriege nicht nur zu wenig rein in den Körper, sondern ich verliere auch noch viel Kalzium. Also ich habe nochmal einen negativen Punkt, der mir die Säuren überschüssig im Körper bleiben lässt, ohne dass ich sie eliminieren kann. Kommen wir noch auf die Weizenprodukte. ist auch ein Punkt. Und zwar hat man festgestellt, dass Weizenprodukte Antinährstoffe oder Mineralblocker enthalten. Die sind nicht nur schädlich, das will ich nicht sagen. Das sind Stoffe, die, wie soll ich das jetzt erklären, dass man es auch versteht? Von Antioxidantien, haben Sie schon was gehört oder ist das jemandem fremd? Es sind jedenfalls Stoffe, die freie Radikale, also schädliche Stoffe, die im Körper entstehen, unschädlich machen. Also dafür sind diese Teile schon gut. Gluten, Phytin und Lektin. Aber die sind halt leider auch in einer anderen Weise dem Körper nicht zuträglich. Und zwar, die verhindern eine Aufnahme eines funktionierenden Kalziums. Also schon der dritte Punkt, der uns zu wenig Kalzium beschert und damit eine Übersäuerung. Und wenn wir uns überlegen, naja, Weizen, wann esse ich denn schon Weizen? Und gut, wenn ich mich mal zurückerinnere, wie ich gegessen habe, morgens Cerealien werden uns ja als sehr gesund angepriesen, bestehen dann überwiegend aus Weizenflocken, Weizen gepresst, in der Form, wie auch immer. Dann zum Frühstück im Büro um 10 Uhr mein Butterbrot, habe ich leider wieder Weizen. Mittags die Pizza und abends das Butterbrot oder Vollkornspaghetti. Ach, ich habe noch was vergessen. Mein Kuchen am Nachmittag, auch Weizen und vielleicht die Plätzchen zwischendurch. Wobei, ich bin ja ein ganz Schlauer, ich kaufe die Plätzchen nämlich im Reformhaus. Da steht dann drauf mit Amaranth. Amaranth ist ein Pseudogetreide, bekannt eigentlich jedermann schon als gesundes Getreide. Dann habe ich genau nachgelesen, vorgestern, 3%. 3% Amaranth, der Rest ist Vollkornweizen. Gut, auch ich lerne ja dazu. Ich wollte es nur sagen, dass wir also sehr häufig Weizen zu uns nehmen und uns auf der einen Seite zwar versuchen, gesund zu ernähren, aber auch durch die Vielzahl der Stoffe, die wir relativ einseitig, zwar in verschiedenen Lebensmitteln, aber letzten Endes bleibt das Grundnahrungsmittel Weizen gleich, uns doch mehr Schaden zufügen, auch wenn es Vollkorn ist. Und das spielt keine Rolle, da ist genauso Gluten, Phytin und Lektin drin. Können Sie auch wieder vergessen. Ich möchte nur, dass Sie mit verstehen, dass dieser Punkt Übersäuerung nicht einfach jetzt wichtig herbeigeredet ist in der Presse oder in vielen Büchern, sondern dass das ein Punkt ist, den wir in unserem Leben berücksichtigen sollten, wenn Sie sich selber später die Antwort geben. Dann habe ich noch einen sehr interessanten Artikel gefunden, dazu muss ich noch einmal zurückgehen, und zwar zu den Fertiggerichten mit synthetischen Konservierungsstoffen, Aromen, Geschmacksverstärkern. Und da habe ich bekomme einen interessanten Newsletter, den DocCheck News. Klingt sehr interessant, ist auch sehr interessant. Und der war vom 13. April ist der, dieses Jahres. Da ging es so auch um Süßstoffe, die Glukoseintoleranz verursachen. Das heißt, ganz kurz gesagt, dass man nicht nur sagt, ach ja, ich habe ja Diabetes und vertrage den Zucker nicht, sondern den anderen Weg denken müssen, nämlich dass viel Zucker Diabetes auslöst. Aber das nur am Rande, sondern ich möchte da auf diese Emulgatoren heraus. Das sind Stoffe, die es möglich machen, zwei verschiedene Grundstoffe miteinander so zu verbinden, so wie das Milchfett mit dem Milchwasser. Ja? Dazu bedarf es irgendeines Emulgators, damit sich das Ganze gut mischt. Die Pharmazeuten kennen das von Salben oder aber auch leider in Cerealien. Und da hat man festgestellt in aktuellen Studien, dass diese Emulgatoren, die verursachen Übergewicht, wahrscheinlich auch wegen des Zuckers, aber überwiegend chronische Darmentzündungen und das metabolische Syndrom. Das ist ganz einfach gesagt, damit man es versteht, das ist das abdominale Bauchfett. Das korreliert 1:1 mit dem Infarktrisiko. Das beinhaltet die Fettstoffwechselstörung, nämlich die Hypertriglyceridämie. Das beinhaltet als dritten Punkt den Bluthochdruck. und als vierten Punkt die Glukoseintoleranz. Diese vier Punkte werden durch Emulgatoren ausgelöst, genannt das metabolische Syndrom oder das tödliche Quartett. Ich sage es so, wie es in der medizinischen Literatur steht, dass einem bewusst wird, dass man zwar Müsli essen sollte, aber man sollte gucken, wie es ist, es zusammengestellt. Habe ich vielleicht die Chance, es selber zusammenzustellen? Oder kaufe ich es von dem großen Konzern X oder N und nehme das, was mir angeboten wird, mit diesen vielen Fremdstoffen? Auch das letzten Endes führt dann zur Übersäuerung, wie andere Stoffe auch, wie Genussmittel, Koffein, Alkohol, Zucker, aber auch Stress. Wer kennt es nicht, dass man sich geärgert hat und sagt, Mensch, bin ich auf den sauer. Das hat bestimmt seinen Ursprung auch darin und seine Bedeutung, dass der Körper sich so fühlt. Mangelnde Bewegung ist auch ein Punkt, den können wir aber jetzt heute Abend vernachlässigen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Mineralien wie Calcium, Magnesium da sind und ihre Rolle erfüllen und abpuffern, was an sauren Stoffwechselprodukten anfällt, dann könnte der Körper diese sauren Stoffe, das sind dann abgepufferte saure Stoffe, die nennt man auch Schlackenstoffe, dann kann der Körper die aus dem Körper rausbringen über die Systeme Nieren, Atemwege, auch die Leber eliminiert, auch gibt es ein Puffersystem. Jedenfalls könnte man sich vorstellen, dass das seinen regelrechten Gang aus dem Körper herausfindet. Wenn ich aber jetzt durch bestimmte Ernährungsweise immer viel obendrauf setze und Nahrungsmittel zu mir nehme, die besonders viel saure Abfallstoffe produzieren, dann wird das System irgendwann relativ flott überlastet sein. Was kann ich dann tun? Ich weiß nicht, Medikamente einschmeißen, irgendwas könnte ich machen. Ich könnte aber auch schauen, dass ich versuche, ein Lebensmittelprogramm in mich aufzunehmen, diese Flut von sauren Mitteln nicht zu fördern, sondern einzudämmen. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, weil der Körper, der hilft sich natürlich. Wenn er nicht mehr in der Lage ist, über dieses natürliche System diese sauren Abfallstoffe aus dem Körper rauszubringen, er aber auf der anderen Seite das Blut schützen möchte und muss, dann findet er eine Lösung. Und zwar, er lagert diese Stoffe irgendwo ein. Ich erinnere mich ans Kinderzimmer, schnell unters Bett, dann ist aufgeräumt. Und so macht es der Körper auch. Er lagert diese Stoffe im Bindegewebe ein, im Zwischenzellraum, auch in den Blutgefäßen selber und auch in den Gelenken. Und damit wird der Gelenkstoffwechsel massiv gestört. Und das Ziel, das wir heute Abend haben, darüber nachzudenken, ob es eine Therapie gibt, die wir quasi als Ernährungstherapie bezeichnen können. Das heißt, wir überdenken die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen und versuchen, da den Ausgleich zu finden. Und wenn ich jetzt Arthrose habe, dann werden zwei Wege angeboten, wie ich diese Übersäuerung und damit auch eine Linderung der Arthrose zumindest herbeiführe oder aber prophylaktisch auch der Arthrose vorbeuge, indem ich ein Entsäuerungsprogramm des Körpers durchführe. Dazu müsste ich natürlich festgestellt haben, dass ich tatsächlich zu sauer bin. Das kann ich machen mit einfachen Teststreifen im Urin. Das ist auch nochmal ein kleiner Ausflug, den ich machen möchte. Wenn Sie sich diese Teststreifen besorgen und morgens den Tropfen Urin drauf tropfen lassen, dann sollte es nicht der erste Tropfen sein, sondern es sollte aus dem Mittelstrahl sein. Und dann werden Sie feststellen, total sauer. Nicht erschrecken. In der Früh ist der Urin saurer, als er tagsüber wäre, weil unter der Nacht versucht der Körper natürlich auch über die Systeme, wie gerade die Harnwege, die sauren Produkte rauszubringen. Trotzdem sollte der Urin nicht sauer sein, also nicht ganz bei 1. das Spektrum nochmal kurz zur Wiederholung, weil die Schule schon so lange zurück ist. Der Sorgegrad wird in Stufen festgelegt, die gehen von 1 bis 14. 1 ist so sauer wie sonst was, das Sauerste, was es gibt. 7 ist neutral und 14 ist absolut basisch. Und man spricht aber immer vom Säuregrad sozusagen. Und der wird einfach gemessen anhand der freien Wasserstoffionen. Können Sie gleich wieder vergessen. Jedenfalls dieser pH-Wert des Urins, der sollte sich eigentlich da mehr um die 7 bewegen und nicht bei der 1. Der kann sich auch bei 6 oder bei 5 bewegen. Und bei mir, wo ich später dann noch drauf zu sprechen komme, war der so relativ bei 2 bis 1. Hatte ich mir in der Schule immer gewünscht, aber diesmal ist es schlecht. Und damit man letzten Endes auch feststellt, dass man wirklich übersäuert ist, muss man tagsüber mehrfach diese Messung durchführen und kann dann durch verschiedene Messungen feststellen, in welchem Bereich ich wirklich sauer bin. Das ist natürlich nur ein Anhaltspunkt. Das ist jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber es zeigt eben deutlich, in welche Richtung das geht. Was angeboten wird, auch von wirklichen überzeugten und auch fachlich gut gebildeten paramedizinischen und naturheilkundlich gebildeten Fachkräften, ist, dass man zunächst einmal ein Entsäuerungsprogramm durchführt. Das ist aber nicht gedacht als lebenslange, oh Schreck, das muss ich machen. Ich habe am Anfang gedacht, können wir gleich die Kugel geben. Es war aber nicht so, das ist eine Kur, die man durchführt, für 4, 6, 8 Wochen. Und zwar zunächst einmal dieser erste Schritt, bestehend aus 3 verschiedenen Dingen. Einmal der Entsäuerung selbst, durch entweder basische Bäder und zusätzlich bestimmte Kräuter, die man entweder als Kräuterpulver im Wasser aufgelöst trinkt oder mit Basentees. Das sind Kräuter wie Schafgarbe, Kümmel, Fenchel, da ist Wacholder drin, da ist Beifuß, Bibernelle. Das sind sehr basische Kräuter, die helfen dem Körper, diese sauren Stoffe loszuwerden. Dann ist wichtig für die Gelenke, dass man eine Remineralisierung durchführt, nämlich mit den Spurenelementen und den Mineralien Calcium, Magnesium. Und dass man zu der Zeit wirklich absolut nur basisch verstoffwechselte Lebensmittel zu sich nimmt. 100% nur Lebensmittel, die wirklich absolut basisch sind. Dazu darf man sagen, Zitrone oder Zitrusfrüchte, meint man, die sind ja sauer, die lasse ich mal weg. Nein, die dürfen sie essen, weil Zitrusfrüchte werden basisch verstoffwechselt. Schokolade, die lecker und süß ist, die wird leider sauer verstoffwechselt. Und deswegen ist es gut, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, zumindest so viel Interesse aufbringen, wenn Sie nach Hause kommen, dass Sie sich mal damit beschäftigen. Sie können im Internet tolle Listen finden, die eine gute Hilfe sind, wo man letzten Endes seine Ernährung einmal zeitweise umstellt. Sprechen wir später nochmal drüber. Jedenfalls ist wichtig, dass sowohl die basische Ernährung, die ausschließlich basische Ernährung und dieses Entsäuerungsprogramm parallel laufen. Wenn man das gemacht hat, dann sagt man ja, wenn das so einfach ist, dann gäbe es ja wahrscheinlich gar keine Arthrosekranken mehr. Aber so einfach ist es nun wirklich nicht, weil dieser Weg wird kein leichter sein. Und zwar, es erfordert wirklich nicht nur den Willen, gesund zu werden, es erfordert eine wirkliche Willensstärke, es durchzuziehen, es ist eine absolute Konsequenz. Und hier darf ich Ihnen ein Geständnis machen. Ich will nicht der Wegweiser sein, der Ihnen hier etwas erzählt, was sicher richtig ist, und behaupten, ich könnte das alles gut machen. Ich habe gute Wege, ich habe gute Erfolge erzielt bei mir selber, aber es gibt Punkte, wo ich absolut schwach bin und inkonsequent. Und deswegen hin und wieder meiner Frau eins vorjammer, wie mir die Finger wehtun. Und da hat meine Frau mir gesagt, naja, ich habe mal von einem Mediziner gehört, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann folgt der Patient schon. Sie hat recht. Jedenfalls wenn man diesen Willen aufbringt, letzten Endes das einmal über eine Zeit konsequent durchzuziehen, dann werden Sie auch merken, dass dann eine Lebensqualität sich wieder einstellt, die Ihnen nicht nur Erleichterung bringt, sondern manches Mal vielleicht auch geringeren Medikamentenkonsum, vielleicht sogar die Befreiung erstmal komplett Abstand nehmen zu können. Jedenfalls, wenn die Kur rum ist, wäre der zweite Schritt die basenüberschüssige Ernährung. Das ist das, wo man sich dann schon besser mit identifizieren kann, nämlich mit einer Ernährung, wo man wirklich verschiedenste Lebensmittel kombinieren kann. Das Verhältnis 70-30, nämlich ungefähr 70% ungefähr nur basisch verstoffwechselte Lebensmittel und 30%, also zusätzliche Lebensmittel, die auch sauer verstoffwechselt werden. Denn es sind ja nicht alle Lebensmittel, die sauer verstoffwechselt werden, sind ja schlecht. Es sind ja jede Menge dabei, die eine hohe Nährstoffdichte und Vitalstoffe haben, die der Körper braucht. Und wenn man dann den Punkt erreicht hat, dass man den Körper über dieses erste Entsäuerungsprogramm, sagen wir mal, freigemacht hat von den überschüssigen Säuren, man auch nicht jetzt dann im nächsten Schritt gleich wieder viel Saures drauf gibt, gib ihm Saures, sondern ein gutes Verhältnis erreicht, dann gelingt es den körpereigenen Regulationsprozessen auch, das Säure-Basen-Gleichgewicht in einem guten Maß zu halten. Und Sie werden es spüren an Ihren Gelenken. Ich habe hier einige Beispiele, so wo man dann sieht, ja, das sind eigentlich Nahrungsmittel, wo man denkt, die müssten doch eigentlich sauer zu verstoffwechseln sein. Das ist aber nicht so. Ananas, Avocado, Grapefruit, Kiwis, Limetten, Zitronen. Ich habe hier mal wirklich die extremsten rausgebracht. Das sind gute basische Lebensmittel. Nüsse und Öle oder Salate, die man anrichten kann, die werden aber überwiegend basisch verstoffwechselt, wie Kürbiskerne, Mandeln, Sesam. Also, das klingt jetzt natürlich sehr gesund. Und Sie dürfen jetzt nicht denken, oh wei, oh wei. Jetzt gibt es nur noch Körnermüsli. Nein, es gibt auch gesunde Gemüse und Pilze, insbesondere die grünen, dunkelgrünen Gemüse, die bescheren Ihnen einen hohen Kalziumgehalt, das, was wir brauchen. Denn ich könnte hier noch einen Einschub machen, ich will Sie ja nicht erschrecken, aber wenn der Körper jetzt zu wenig Kalzium hat und er jetzt aber unbedingt diesen Blut-pH aufrechterhalten will, was denken Sie, wo er sich das Kalzium herholt, wenn er nicht das angeboten bekommt über die Nahrung? Haben Sie eine Idee? Wo? Aus dem Knochen. Genau. Damit marschiert man nämlich geradewegs auf die Osteoporose zu, weil da ist der Körper gnadenlos. Der sagt, als erstes kommt die Nummer 1, das andere kommt vielleicht später, aber das stört jetzt noch nicht. Ich hole mir diese Hypothek vom Knochen, ich hole mir das Kalzium daraus. Das wollen wir ja nicht. Also wir werden kalziumhaltige Gemüse essen, wie Romanesco, Wirsing, Grünkohl, Blumenkohl, Grünkohl hatte ich schon, Spinat auch. Der hat zwar wenig Eisen, weil das stimmt alles nicht, was man über den erzählt, aber Kalzium hat er jede Menge. Dann gibt es andere Beispiele, die zum Beispiel Basen bilden, also Kräuter, Salate. Dann gibt es säurebildende pflanzliche Lebensmittel, wo ich gesagt habe, die wären zwar schlecht, wenn sie nur Säure bilden, aber die haben so eine hohe Nährstoffdichte und Vitalstoffe, dass man nicht darauf verzichten sollte. Nicht im ersten Schritt der Entsäuerung, aber im zweiten Schritt, wenn ich sage, ich orientiere mich mit meinem Lebensstil, mit meiner Ernährung neu und sortiere mir einen guten Mix an Lebensmitteln, da dürfen die ohne weiteres dabei sein. Und es gibt Lebensmittel, das muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe früher gedacht, Hirse und Amaranth, das ist etwas, ich will nicht diskriminierend sein, Das kenne ich von den Menschen, die in Afrika leben, das als Grundnahrungsmittel haben, weil sie nichts anderes haben und täglich Hirse essen müssen. Hätte ich nie angepackt. Heute weiß ich, Hirse kann so lecker schmecken und so vielfältig zubereitet werden und hat eine so große Vielfalt an Nährstoffen für einen, dass sie es probieren sollten. Also Hirse, Hafer, Quinoa, das ist etwas, das Sie unbedingt, wenn Sie es nicht kennen, probieren sollten. So leicht zuzubereiten, so unterschiedlich zu würzen, so lecker zuzubereiten, dass es Ihnen, dass Sie nach einer gewissen Zeit bestimmte Dinge nicht mehr vermissen werden. Auch Hülsenfrüchte werden sauer verstoffwechselt. Es muss ja nicht die Masse sein. Aber man kann jetzt gut mischen und hat damit einen wirklich vielfältigen Speiseplan. Das sind auch säurebildende tierische Lebensmittel. Ich selber habe jetzt seit einiger Zeit darauf verzichtet. Aber der Wegweiser, der nicht mitläuft, ist halt immer noch Kuchen und Plätzchen. Und da komme ich ja immer noch auf meine Butter, auf meine Eier, auf meine tierischen Lebensmittel, auf meine tierischen Eiweiße. Dennoch, auch wenn ich es nicht ganz eingeschränkt habe und ganz so konsequent, wie man es machen müsste, durchgeführt habe, ich habe so eine deutliche Besserung erreicht, dass ich mit meinem neuen Lebensstil hochzufrieden bin und eine so große Besserung erreicht habe, dass ich für mich selber wieder Lebensqualität habe, weil wenn ich jemandem die Hand geben musste, um Grüß Gott zu sagen, das habe ich versucht zu vermeiden, weil ich früher immer einen guten Händedruck geschätzt habe, aber wenn ich dann vor Jahren, das ist noch nicht so lange her, 3-4 Jahre, einen Händedruck bekommen habe, dann konnte ich eigentlich die Wand hochgehen, aber ich konnte es in meinem Arbeitsbereich, wenn ich Kunden besucht habe, ja nicht vermeiden. Ich konnte nicht sagen, tut mir leid, ich habe Arthrose, ich kann Ihnen nicht die Hand geben. Also habe ich die Hand gegeben, ich habe auch fest gedrückt, aber innerlich habe ich gedacht, bitte lass nach. Heute kann ich jedem die Hand geben, egal ob das der kräftige Mann hinten ist oder eine Dame, die auch noch kräftig drückt, oder Sie, weiß ich, Sie drücken auch immer sehr kräftig die Hand, was ich toll finde. Es stört mich nicht mehr, weil es schmerzt nicht. Und zwar, weil ich bestimmte Dinge gut weglassen kann. Ja, es gibt Getränke, die Säure bilden. Da sollten Sie sich selber dann nochmal mit beschäftigen. Aber die wirklich sehr guten Säurebildner habe ich hier nochmal aufgelistet. Dazu gehören die Nüsse und die Hülsenfrüchte, aber auch Hafer und Hirse. Und die Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen. Es muss also nicht unbedingt der normale Weizen sein. Und wenn Weizen, dann kann man empfehlen, es gibt diese alten Weizensorten, wie Emmer oder Winteremmer, heißt komisch, ist eine ursprüngliche, unverfälschte, nicht durch Kreuzung verdorbene Weizenart, die sehr eiweißreich ist, sehr mineralstoffreich und nicht ganz so in die böse Ecke zu stellen ist. Ja, Testimonials, das sind die Zeugnisse. Deswegen, ich möchte Ihnen etwas von mir erzählen. Und zwar, vor 4 oder fast 5 Jahren ging das los bei mir, dass ich so Schmerzen hatte beim Aufwachen schon. Dicke, geschwollene Hände, die Gelenke waren dick. Ich konnte keinem mehr richtig die Hand geben. Und als erstes habe ich meinem Bruder davon erzählt. Und der hat erzählt, also mein Hufschmidt, der hat mir gesagt, weil er hat Pferde, oder hatte 2 Pferde, die auch 8 Rose hatten. Und mein Hufschmidt hat gesagt, du, wenn die nicht gehen mehr und die Gelenke bewegen können, dann gib denen doch Ingwer. Habe ich beste Erfahrungen. Dann hat mein Bruder in der Gewürzmühle Ingwer gekauft und hat den 2 Pferden Ingwer ins Futter gemischt und nicht wenig. Und das erzählte er mir so, als ich ihm so mein Leid klagte. Er hat gesagt, die Christine weiß gar nichts davon, es geht mir richtig dreckig. Dann hat er gesagt, probier das doch mal aus. Da sage ich, wie kriegt man das Zeug runter? Ja, sagt er, weiß ich auch nicht, ich musste halt irgendwie so mit Öl ein bisschen zusammenmischen und mit viel Wasser runterkippen. Das habe ich probiert, das ging aber überhaupt nicht. Und dann war ich bei ihm zu Besuch und dann habe ich mir das angeguckt, die Pferde gingen wieder ab wie Raketen. Es ging denen richtig gut. Dann hat mich das ermutigt. Ich habe inzwischen auch mit meiner Frau gesprochen, die wusste dann auch, ja, wir müssen was machen. Also habe ich mir Ingwer in der Gewürzmühle nochmal besorgt, in einer größeren Menge. Und wir waren parallel in einer Veranstaltung und der hatte geraten, diesen Ingwer, den gemahlenen, in Joghurt einzurühren, weil er dann flüssiger ist, ist nicht so staubtrocken, aber die Schärfe wird auch gemildert durch dieses Joghurt. Und dann habe ich morgens einen Esslöffel, nicht einen Teelöffel, einen Esslöffel Ingwer und abends einen Esslöffel Ingwer. Und das dauerte ungefähr 3 bis 4 Wochen. Und dann habe ich gedacht, das ist Wunschdenken. Es ging mir richtig gut. Dann habe ich aber noch nichts gesagt meiner Frau, sondern habe erstmal abgewartet. Ich habe weiter morgens und abends meinen Ingwer genommen. Parallel habe ich allerdings noch etwas gemacht, nämlich, das hatte ich in dem Vortrag auch gehört, Chilischoten. Klingt auch brutal. In den Mund, diese kleinen getrockneten Chilischoten und dann mit Wasser unzerkaut runterschlucken. Das ging. Habe ich auch gemacht. Also meine Schmerzen waren wirklich gut weg. Es ging mir richtig gut. Aber damit hatte ich ja im Prinzip nur mein Diclofenac oder mein Ibuprofen ausgetauscht. Ich war von den Schmerzmitteln weg. Aber ich habe ja noch nichts für meine Arthrose oder gegen die Arthrose getan. Ich habe ja eigentlich nur Schmerzen bekämpft. Und da ging es mir eigentlich soweit gut. Und dann waren wir auf einer Freizeit und da saßen wir locker beim Mittagessen und jeder erzählte so ein bisschen von sich und meine Frau und ich waren neu in dieser größeren Gruppe und wir waren eigentlich sehr still. Wir haben das Essen genossen und dann erzählte unsere Tischnachbarin, also die gleich neben mir saß, von einem Buch, das sie gelesen hatte, das ihr so gut geholfen hatte bei Arthrose und auch ihrer Mutter gut geholfen hatte. Dann dachte ich mir, ich habe doch gar nichts von Arthrose erzählt. Wir wollten das doch hier gar nicht bekannt geben. Das war irgendwie ein, der eine würde sagen Zufall, der andere würde sagen Fügung, dass diese Dame von Arthrose sprach und was ihr geholfen hat. Und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt und dann erzählte sie von einem Buch, Arthrose, der Weg zur Selbstheilung. Würde sie mir auch gerne mal leihen? Da habe ich gesagt, das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Dann hat sie es uns geliehen. Meine Frau war so nett, es zu lesen. Und vor allem möchte ich meiner Frau wirklich danken, weil das, was sie gelesen hat, hat sie auch in der Küche umgesetzt. Denn ich musste es nicht alleine machen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Sondern wir haben zu zweit diesen neuen Weg der Ernährung beschritten, haben das, was in diesem Buch beschrieben worden ist, umgesetzt, um dann letzten Endes wirklich ein Leben zu finden. Also ich für mich, meine Frau sagt, es schmeckt mir auch, so dass man wirklich sagen kann, ich habe eine neue Lebensqualität für mich gewonnen. Ich war jetzt nicht bei Röntgenuntersuchungen und habe verglichen, oh ja, es ist schlechter oder besser, sondern rein subjektiv, wie ich es empfinde, von dem Schmerzen, Beweglichkeit, ich wache morgens nicht mehr auf und habe dicke Finger, sondern ich stehe auf und denke mir, was habe ich heute alles zu tun, freue mich darauf, dass meine Frau schon eine halbe Stunde früher aufgestanden ist und den Tee gemacht hat. Es ist, ich habe es vergessen. Es ist ganz selten, dass ich tagsüber dann an meine Arthrose denke und meist dann, wenn ich im Garten viel mit der Schere gemacht habe. Weil ich habe sie halt in meinen Händen, in den Fingergelenken. Dann bin ich inzwischen zurück auf die Ingwertour, aber nicht mehr als Pulver, sondern ich schäle mir frischen Ingwer und kaue so ein ganzes Stück, weil inzwischen mag ich das sogar, weil inzwischen mag ich diesen zitronig frischen Geschmack vom Ingwer. Ich mag sowieso gern scharf essen. Und dann mache ich das für 3 Tage und dann geht es mir wieder gut. Das mag jetzt nicht bei jedem so funktionieren. Ich sage auch nicht, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Wenn Sie das so machen, wird es Ihnen sofort gut gehen. Aber ich kann Ihnen versprechen, es ist ein Versuch wert, es zu probieren, denn alles andere bleibt ja beim Alten. Die Schmerzen, und sie werden mehr, und auch die Situation des Gelenkstoffwechsels wird sich nicht verbessern. Es wird sich auf jeden Fall verschlechtern. Und wenn Sie die Kombination versuchen, sowohl der Entsäuerung und parallel sich die Schmerzen bekämpfen können mit Naturheilmitteln und parallel einen neuen Ernährungsstil finden, dann kann ich Ihnen versprechen, die Chance ist sehr groß, dass es Ihnen besser geht. Ein letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch erzählen, weil man spricht dann untereinander unter den Leidenden so. Und ich habe einen Lieferanten, ich möchte ihn Bernd nennen, und der erzählte mir, dass es ihm nicht gut geht. Dann sage ich, wieso? Ja, Sie laufen zu viel Marathon, habe ich gesagt. Weil der läuft alle 6 bis 8 Wochen einen Halbmarathon oder einen Vollmarathon. Und das ist ja gar nicht gut, weil er gönnt seinem Körper eigentlich zu wenig Pause der Erholung. Er macht das, er braucht das, dann hat er nur erzählt, er hat schon seit einiger Zeit Arthrose in den Füßen. Und schon lange so schlimm, dass der Arzt ihm Zytostatika verordnet hat. Eins der heftigsten oder von der Gruppe der heftigen Medikamente, die eigentlich auch, also Zytostatika heißen auch die Medikamente, die man in der Krebstherapie einsetzt. Nur damit wir eine Vorstellung davon haben. Dann habe ich ihm so erzählt, weil er so starke Schmerzen hat, von meiner Ingwer-Tour. Und hat er gesagt, das probiert er aus. Dann haben wir uns, glaube ich, ein Vierteljahr nicht mehr gesehen. Dann klopft er mir so auf die Schulter. Er ist mir so dankbar. Es geht ihm gut. Und dann hat er erzählt, dass er sein Medikament, das er einmal in der Woche nehmen musste, er hat es aber nicht am Wochenende genommen, weil es ihm danach immer Hundeelend war. Er hat Übelkeit und Erbrechen danach für einige Stunden. Er nimmt es meist montags, er ist im Außendienst und kann sich das dann so leisten und einteilen, dass er seine Familie damit nicht belastet hat, sondern er hat es dann montags genommen. Und dieses Medikament, das er normalerweise einmal in der Woche nahm, erzählte er mir stolz, nimmt er jetzt nur noch einmal in 2 Wochen. Fand ich gut. Und dann haben wir uns wieder länger nicht gesehen und dann hat er es gestreckt auf einmal in 3 Wochen. Er läuft aber parallel seine Marathons. Und dann hat er seinem Arzt das so angedeutet, was er denn davon hält, so von Ingwer und so. Und er nimmt auch den frischen Ingwer, also nicht den gemahlenen, das war ihm irgendwie nicht so geheuer. Er hat lieber den frischen genommen und den kaut er, den nimmt er sich auch mit unterwegs. Morgens, mittags, abends frischen Ingwer. Perfekt. Dann hat er seinen Arzt das so ein bisschen nahelegen wollen, ob er das nicht mal versuchen könnte. Dabei macht er das schon. Hat der Arzt gesagt, lassen Sie ja die Finger davon. Sie müssen dieses Medikament nehmen, sonst geht es Ihnen schlecht. Der Arzt hat nicht erfahren, dass er es nur noch einmal in 3 Wochen nimmt, sondern der Arzt ist davon ausgegangen, dass er es jede Woche regelmäßig nimmt. Das ist natürlich erst einmal nur zur Schmerztherapie. Es ändert erstmal nichts an dem Grundzustand der Arthrose, aber das würde das Medikament Methotrexat, so wie es heißt, oder dieses Zytostatikum auch nicht tun. Es ändert nichts am Grundzustand der Arthrose und erspart sich diese Übelkeit, dieses Elendsein für Stunden. Ich kann nur sagen, deswegen habe ich gesagt, Arthrose vielleicht eine Chance, einen neuen Lebensstil zu entdecken. Hast du es in der Hand? Dann hast du es in der Hand. Versuch es doch einmal, so wie der Daniel auch. Der hatte zwar keine Arthrose, aber vielleicht ist es ja sogar ein Weg, um letzten Endes es zu vermeiden oder hinauszuzögern. Und diese neue Ernährung, haben Sie keine Angst davor, das schmeckt nicht langweilig. Dass, wenn Sie es entdecken, das ist eine sehr köstliche Speise und sehr vielfältig. Und ich kann Ihnen Buchempfehlungen geben. Das eine Buch, das mir sehr geholfen hat, dieses da, Arthrose, der Weg zur Selbstheilung. Nicht, weil ich es verkaufen möchte. Sie können es sich gerne angucken und überlegen. Ich will kein Geschäft hier machen. Aber ich war sehr dankbar, dass diese Frau uns dieses Buch genannt hat, weil der Autor selber aus eigener Erfahrung berichtet und quasi dieses ganzheitliche Arthrosentherapie nennt, was er in diesem Buch beschreibt. Auch eine Anleitung mit Tagesplan, alles dabei. Nur vor einem muss ich Sie warnen. Die Rezepte, die er in seinem Buch hat, die sind alles andere als lecker oder schön dargestellt. Aber dafür gibt es Alternativen. Wir haben diesen Attila Hildmann entdeckt, der nicht überzeugter Veganer ist, weil der sagt, das ist eine Lebensphilosophie oder so, sondern der war früher rund, moppelig und dick, hat viel Fastfood gegessen, er beschreibt das selber so, und hat dann diese vegane Lebensweise entdeckt und hat in verschiedensten Kochbüchern, das ist nur eines von vieren, das heißt Vegan for Fit, da gibt es noch Vegan to Go und Vegan for Youth, also verschiedenste Sachen. Er hat sie erstens lecker dargestellt. Er hat sehr schöne Fotos, sehr appetitliche Fotos da. Er hat es gut beschrieben, auch die Lebensmittel, manches Mal sogar, wofür sie gut sind. Auch die Anleitungen in seinen Rezepten erscheinen am Anfang ein bisschen schwierig. Wenn man sie ein-, zweimal gekocht hat und die Grundnahrungsmittel dafür da hat, erste Sahne. Sie werden nichts anderes mehr kochen, verspreche ich Ihnen. Und dann möchte ich noch eine Buchempfehlung geben. Da möchte ich eigentlich nur ein Zitat draus lesen. Wir wären kein christlicher Buchladen, wenn es anders enden würde. Da sprach Gott im 1. Mose 1, Vers 29, seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen zu eurer Speise. Vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken, was esse ich, wie esse ich es, wie häufig esse ich es und vielleicht sollte ich etwas ändern. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe nicht, dass ich Sie mit den Fakten zu sehr gelangweilt habe. Ich wollte Sie nur impulsmäßig wach machen, dass es in einer Katastrophe enden kann, aber nicht unbedingt muss. Ich kann nicht versprechen, dass es bei Ihnen funktioniert, aber wenn das nicht ein Versuch wert ist, dann weiß ich es nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns so noch austauschen können. Ich bin auch für Fragen offen. Ich weiß nicht, ob ich sie alle beantworten kann, aber ich werde es versuchen. Vielleicht kommen wir ja ins Gespräch.
Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie heute hierher gekommen sind und dir besonders möchte ich danken, dass du uns so informativ mit dem Thema, das Thema nahegebracht hast. Ich bin seine Tochter, von daher habe ich diesen Weg auch mitverfolgt. Ich habe mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt, habe aber die gleichen Gene. Das heißt, was den Kuchen angeht, ist es das gleiche Spiel bei mir. Hat mich aber wieder motiviert, auch bei mir die Ernährung wieder nochmal etwas in geregeltere Bahnen zu führen. Und dir möchte ich ein kleines Präsentchen mitgeben.
Vielen Dank, Richard. Nur Umarmung wäre mir ausreichend gewesen.
Und um nochmal auf das Thema Ernährung zurückzukommen, möchte ich Sie ganz herzlich einladen in 2 Wochen. Auf Ihrem Stuhl haben Sie auch einen Flyer gefunden. Da möchte ich dann mit Ihnen saisonal kochen. Das nennt sich ein leckerer Vortrag. Das heißt, wir werden live einige saisonale Lebensmittel zubereiten. Vielleicht auch nach Attila Hildmann, der sehr viele schöne Rezepte dazu bieten hat. Wir wollen uns auch ein bisschen damit beschäftigen, warum sollen das regionale Produkte sein? Warum ist es wichtig? Was ist in diesen Lebensmitteln Besonderes drin, die es hierzulande so zu kaufen gibt? Und auch, wie kann man die besonders schmackhaft zubereiten? Diese Lebensmittel, die uns der liebe Gott geschenkt hat, die so gut für unsere Gesundheit sind. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg wünschen. Ich darf Sie herzlich einladen, noch auf ein Gläschen Wasser da zu bleiben, die eine oder andere Frage vielleicht noch zu stellen, ins Gespräch zu kommen, sich umzuschauen. Sie dürfen sich auch gerne noch unten am Tresen Flyer mitnehmen für den nächsten Vortrag. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie auch zahlreich erscheinen. Und Sie dürfen sich gerne noch in den Newsletter-Zettel unten eintragen mit Ihrer E-Mail-Adresse, damit Sie auch immer ganz auf dem neuesten Stand sind, was unsere Vorträge angeht. Dankeschön.
Wir wollen es nicht ohne Fragen natürlich beenden lassen. Also wenn Sie Fragen haben, Sie dürfen sie stellen. Gerne.
Sie hatten am Anfang von verschiedenen Grunderkrankungen gesprochen, die zu der Arthrose führen können. Und da war ein Punkt, das mit der Übersäuerung. Ich meine, ist es immer eine Übersäuerung bei Arthrose oder wie stellt man diese Grunderkrankung fest? Also ich meine eigentlich, das mit der Ernährung finde ich grundsätzlich gut, das ist in jedem Fall für die Vitalität und für die Lebensqualität sicherlich ausprobierenswert, ob mit oder ohne Arthrose, sag ich mal. Aber kann es auch sein, dass wirklich eine andere Ursache, abgesehen jetzt von dieser genetischen, von der wir auch gesprochen haben, und wie kann man das feststellen? Kann man das feststellen, oder ist das schon so ein dunkler Bereich?
Ja und nein. Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall können Sie ja erstmal gucken, ob Ihr Körper übersäuert ist. Und der erste Anhaltspunkt wäre, wenn Sie Ihren Urin überprüfen. Und das meinte ich, dass man eben nicht nur eine Stichprobe macht. Da kann es durchaus sein, dass der Wert sauer ist, weil Sie in der Früh prüfen, sondern dass Sie sich ein Tagesprofil machen, wo Sie quasi 4, 5 oder 6 Mal am Tag den Urin mit diesem Teststreifen messen und aufschreiben, wie der pH-Wert ist, dieser Säurewert. Wenn der jetzt morgens nur sauer ist und tagsüber im basischen Bereich, dann ist das sicherlich kein Problem. Man macht das auch nicht nur an einem Tag, sondern über mehrere Tage. Dann ist die Chance natürlich eher, dass ich es einordnen kann. Und es ist nicht gesagt, dass es immer Übersäuerung ist, aber die Chance ist sehr groß, wenn wir unsere Lebensweisen angucken, wenn wir uns die Nahrungsmittel angucken, die wir zu uns nehmen, oder auch die Möglichkeiten, die wir haben, weil wir, wenn wir berufstätig sind, morgens auf die Schnelle, wenn wir überhaupt frühstücken, dann vielleicht ein schnelles aus der Packung Müsli. Also ich kenne es, ich rede nur von mir, aber vielleicht kann es der eine oder andere nachvollziehen. Croissant, super, kann ich nie Nein sagen, aber es ist halt sicher Weizenmehl. Ich will auch nicht sagen, ich verzichte da drauf, aber ich muss gucken, dass ich nicht meinen Hunger zum Beispiel mit Croissants stille. Habe ich lange Zeit gemacht, auch Plätzchen, wenn ich keine Zeit hatte zum Essen, Mediziner kennen es in der Klinik, keine Zeit für die Kantine, viel zu viel Arbeit, irgendwas essen muss ich, Butterbrot habe ich keins, Plätzchen habe ich immer gehabt, schnell rein damit und fertig. Die Schokolade dazwischen sieht man ja nicht, die ist ja sowieso zugedeckt, also perfekt. Und dann endet das irgendwo, ja? Und diese anderen, diese sekundären Arthrosen, die ich gezeigt habe, das sind ja zum Beispiel Grunderkrankungen, die ganz sicher zu Arthrosen führen, so wie die Gicht oder die Pseudogicht, oder wenn ein Gelenk permanente immer Einblutungen hat, oder wenn ich ein Übergewicht habe, das die Gelenke so extrem belastet, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Knie und meine Hüften, spätestens wenn ich das Alter von 40 oder 45 erreicht habe, in Mitleidenschaft gezogen werden oder sind. Also ich muss immer gucken, das Gesamtpaket. Ich will nicht behaupten, es ist immer nur das oder es ist nur das. Und häufig ist es leider auch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Bitte schön. Beste Dame.
Ja, jetzt höre ich Ihnen zu und sage, würde ich gerne machen, habe auch schon öfter dran gedacht, auch schon mit dem Arzt darüber gesprochen, diese Übersäuerung des Körpers, da was dagegen zu Ernährung umzustellen und so weiter. Jetzt steht eine Operation an meinem Kniegelenk. Ich komme mit dem Stock, das Leidensdruck ist schon sehr, sehr hoch. Ja. Das wird irgendwann auch soweit sein. Also das macht jetzt natürlich durch die Überbelastung auch Probleme. Was mache ich denn jetzt? Sag ich, halte es noch eine Weile aus, aber da kann ich nichts mehr machen.
Ich kenne jetzt nicht den exakten Röntgenbefund oder den arthroskopischen Befund, aber ich kann Ihnen sagen, wenn ein Arzt Ihres Vertrauens dann zur Operation rät, weil das machen die Ärzte nun nicht leichtfertig, weil man muss ein gewisses Alter schon erreichen, weil man es nicht so häufig wiederholen kann. Es wird eine gründliche Diagnose gestellt, nicht durch die Hose, sondern man guckt sich viele Bilder an, man hat auch vielleicht eine Arthrose gemacht, also man hat ins Knie reingeschaut, wie sieht die Knorpeldecke aus. Wenn das der letzte Ratschluss ist im Augenblick, dann kann ich nicht sagen, nicht operieren. Aber operieren ist schon gut, ist zwar auch ein Weg, der nicht von heute auf morgen gleich gut ist, weil Sie brauchen dann eine Rehabilitationszeit, Sie müssen sich erstmal daran gewöhnen, es muss gut einheilen. Weiß nicht, bin jetzt kein Orthopäde, aber das kann ja auch gute 8 oder 10 Wochen dauern.
Ja, bis ich sag, die Vorsorgeoperation dauert.
Ja.
Mit der Aufbau natürlich. Und
genau.
Aber jetzt würde ich mal hoffen, ich glaube einfach, dass ich es schon machen lassen muss. Ich glaube, jetzt ist es einfach soweit, vielleicht auch erst im halben Jahr. Aber wenn es schon so ist, dann hoffe ich, dass das gut gelingt. Aber hier würde ich es vermeiden wollen. Und Fingerarthrose habe ich Gott sei Dank nicht so. Den Benefit, aber es ist auch vorhanden.
Es ist ja
dann wäre es sinnvoll,
Auf jeden Fall sinnvoll. Also ja. Ich würde meiner Mutter sagen, probier es aus. Ja. Meine Mutter hat leider schon sehr starke Abweichungen in der Achse und da ist der Knorpel komplett aufgebraucht. Da kann ich mit der Ernährung leider nichts mehr machen. Da wird sich auch kein neuer Knorpel bilden und an den Fingern werden keine Gelenke ausgetauscht. Also an den großen Gelenken, Knie, Hüfte, da kann man was machen. Und ich kann nur sagen, wenn man an einem Knie jetzt vor der Operation steht und das andere aber noch einigermaßen funktioniert, dann wäre das auf jeden Fall etwas, das ich ausprobieren würde. Und wer am Anfang gut zugehört hat, ich habe ja gesagt, es gibt Patienten, die haben an bis zu 6 Gelenken Arthrose. Da kann es ja durchaus sein, dass die Finger irgendwann noch daherkommen. Oder das Handgelenk oder das Ellenbogengelenk. Dann wäre ja besser, man würde schon etwas tun, um dieses Fortschreiten anderer Gelenke zu vermeiden.
Haben Sie, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie vielleicht mehr Kilos hatten, haben Sie dadurch abgenommen durch diese Ernährungsumstellung?
Ich habe das vor.
Kann ich mir nicht vorstellen, das sind so Typen, das
ist immer aus diesem. Ja, ich habe einen Vorteil, meine Frau sagt immer, du hast Glück. Du kannst essen, was du willst, du wirst nicht dick. Stimmt nicht ganz. Auch ich habe schon 80 Kilo und 82 Kilo gewogen und war schon etwas runder. Mhm. Zu Zeiten des Physikums und des Studiums, wenn man viel sitzt und sich wenig bewegt. Ich habe das Glück, ich habe die Arthrose nur in den Händen. Mhm. Ich habe keine Arthrose in den Knien und in den Füßen und ich laufe sehr gern und viel. Also ob die Ernährung mir jetzt beim Abnehmen geholfen hat, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass ich nicht sehr viel Fett zu mir nehme. Ja, weil wir essen sehr viel Gemüse. Ich esse auch noch Fisch. Also ich esse jetzt nicht rein vegan. Ich esse hin und wieder mal Fisch. Und selbst den Kaffee, den ich ein Jahr lang komplett ausgegliedert habe, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich extrem viel Kaffee getrunken habe. Ich kann mich an meinen letzten Espresso erinnern. Aber ich wusste nicht, dass es mein letzter Espresso ist. Das war, als ich auf dem Weg zu dieser Freizeit war und die Dame am Tisch von diesem Buch sprach. Kein Kaffee, kein Alkohol. Aha, habe ich gedacht, wenn du das machen willst. Also es war mein letzter Espresso für ein Jahr. Und jetzt trinke ich am Wochenende schon mal Kaffee. Auch schon mal 2 Tassen. Und es gibt auch 14 Tage, wo ich keinen Kaffee getrunken habe. Ich genieße ihn anders, aber es ist nicht jeden Tag so wie mein tägliches Getränk an Wasser oder Tee.
Was Wein?
Ich trinke sowieso keinen Wein. Also insofern kann ich nichts dazu sagen, denn was man dem Wein, insbesondere dem Rotwein, ja an guten Stoffen, diesem Resveratrol zuspricht, das kriegen Sie auch über frische Trauben. Und eigentlich noch köstlicher, wenn Sie die kalt stellen und genießen. Sie können Auto fahren, Sie haben kein Problem. Also, ich mag lieber die Weintrauben. Aber deswegen könnte ich jetzt nicht sagen. Wobei man aufpassen muss wiederum, Rotwein und Käse fördern die Harnsäure. Könnte die Grunderkrankung sein für eine Arthrose. Es ist leider so, dass ich nicht immer nur gerade ausgucken kann und kann eins nach dem anderen abhaken, sondern es gibt leider sehr viele Dinge, die ineinander greifen. Und wenn ich eine Stellschraube verdrehe, kann es sein, dass ich an 5 anderen Stellen etwas verdreht habe. Das macht die Medizin ja so einfach.
Ja. Ich wollte fragen, ist diese Ernährungs von 30 zu 70 sauer basisch, ist es was man durchaus dauerhaft empfehlen kann?
Das ist die dauerhafte, eigentlich wünschenswerte Ernährung. Weil mit diesem Verhältnis kommt der Körper und die Regulationssysteme hervorragend zurecht, sodass diese Buffersysteme nie überlastet sind. Es kommt nicht zu dieser riesen Anflutung an sauren Stoffwechselprodukten, sodass der Körper immer gut damit zurechtkommt.
Und da muss man so treffen.
Dann erfordert es eigentlich einen guten Partner, so wie ich das Glück hatte, meine Frau, die auch mit ist, sodass es nicht aussieht, wie ich sitze am Katzentisch und muss das essen und sie isst was anderes. Und es schmeckt uns beiden zusammen. Wir haben das Kochen zusammen entdeckt, diese Art des Kochens. Und es macht natürlich auch Freude, zwischendurch so zu kochen, weil wir haben nicht jeden Tag Zeit zu kochen. Aber wir bemühen uns dann, das gemeinsam zu tun. Aber diese gewisse Konsequenz, die eigentlich, um wirklich eine Gesundung herbeizuführen, diese absolute, strikte Konsequenz, ich habe sie nicht, weil dafür esse ich noch zu viel Kuchen. Ja?
Wenn man das jetzt nicht schafft, mit der 100% basischen Ernährung, ist es nicht auch eine Möglichkeit, dann das 30-70er-Paket zu nehmen? Dauert halt dann etwas länger, bis der Körper sich einpendelt.
Aber
man ist doch auf dem richtigen Weg.
Ja, ist ein hervorragender Punkt. Ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass ich dieses Entsorgungsprogramm für mich selber durchgeführt habe. Weil wir haben angefangen, also diese Schmerztherapie mit dem Ingwer und dem Chili und dem ganzen Zeug. Da war auch noch Hagebutte dabei und das habe ich aber dann weggelassen, das war mir dann zu trocken. Und haben dann die Ernährung umgestellt, ohne dass ich dieses Kurprogramm über diese 6-8 Wochen gemacht habe. Deswegen hat es wahrscheinlich bei mir auch eine Weile länger gedauert, obwohl ich nach ein paar Wochen ja schon gemerkt habe, dass es mir besser geht. Ich habe nur gedacht, das ist Einbildung hier oben, weil das Wunschdenken kann ja auch einiges bewirken. Also man muss es nicht so machen. Die Anleitung in dem Buch 8 Rose zur Selbstheilung ist so, dass man ein Kurprogramm macht und dann dieses und jenes. Probieren Sie es aus, wie es Ihrem Arbeitsleben, also dem, was Sie am beruflichen Umfeld um sich haben, wie Sie es machen können. Weil das ist natürlich ein Problem, dass man nicht nur zu Hause hockt und sagt, so, jetzt mache ich mein Basenprogramm und ich bin nicht beeinflussbar, ich habe keine Einladung, ich habe keine Geschäftsessen, ich habe keine Verführung durch Kollegen, magst einen Keks. Ja, also es gibt so verschiedene Dinge. Bitte schön.
Diese Menge an Ingwer ist ja jetzt nicht für die Gesundheit. Ich habe Bluthochdruck, ich soll so gut wie keinen Ingwer essen.
Ja, das ist richtig. Der Ingwer ist auch sehr eisenhaltig. Also ich stimme Ihnen zu, es ist auch ein guter Einwand, dass man natürlich auch sonst so abprüfen muss, habe ich sonst Grunderkrankungen, kann ich mir das jetzt leisten. Man kann es aber mit anderen Gewürzen zum Beispiel machen, die Capsaicin enthalten, weil Capsaicin ist dieser Stoff, der eine gewisse Schärfe, also das ist der Stoff, der die Schärfe hat sozusagen, und der ist schmerzlindernd. Also man kann es mit Chili probieren, weil Chili ist meines Erachtens nicht jetzt bei Hochdruck unbedingt kontraindiziert. Aber wenn man jetzt zu hohe Eisenspiegel hat, dann darf ich leider auch keinen Ingwer nehmen, weil der ist sehr eisenhaltig. Mich hat ein Kollege dann gefragt, weil ich bei der kardiologischen Vorsorgeuntersuchung war, in meinem Alter macht man das, hat er das ganze Blut untersucht, dann hat er gesagt, nehmen Sie Eisenpräparate? Und dann habe ich gesagt, nee, warum? Ja, der Eisenspiegel ist so hoch. Da sage ich, ist er zu hoch? Nö, grenzwertig oben. Ja. Dann habe ich nichts gesagt, weil es ja Kardiologe, den interessiert das ganze Spiel mit der Arthrose ja nicht. Dann habe ich das mit dem Ingwer reduziert. Und dann bin ich auch irgendwann, habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil es ging mir gut. Und wie gesagt, wenn ich so bestimmte Belastungsphasen habe, Gartenarbeit, was ich gerne mache, Schere und Schneiden und dit und zill, dann nehme ich es halt wieder. Dann kaue ich meinen Ingwer und die anderen nehmen Kautabak, ich nehme Ingwer. Bitte schön.
Ich hätte noch eine Frage zum Dinkel. Den haben Sie nicht erwähnt als Möglichkeit im Getreide.
Der stand in der Liste drin, aber...
Im alten Getreide immer war...
Stimmt. Dinkel gehört zu den guten alten Getreiden, die man sehr gut nehmen kann. Die sind natürlich trotzdem, haben die diese anderen Stoffe, die aber ja auch wichtig sind. Es kommt einfach auf die Menge an. Ja, wenn ich jetzt als Student immer von Butterbroten lebe, dann bin ich auf dem verkehrten Weg. Aber wenn ich eine gute Mischung finde, also ich habe hier Buchweizen, ich habe keinen Kringel drum gemacht, da steht der Dinkel. Also ich denke, dass man Amaranth, Buchweizen, Dinkel, Gerste, Hafer, Hirse, Mais, die kann man sicher in einer Reihenfolge erwähnen, die zwar sauer verstoffwechselt werden, die aber aufgrund dieser guten Inhaltsstoffe auf jeden Fall zu verwenden sind, genauso wie der Emmer. Also das ist nur exemplarisch genannt, aber ich danke Ihnen für den Hinweis. Frau Faber.
Was sind denn die Pseudogetreidearten? Ja. Aber das sind auch Kohlenhydrate, oder?
Ja, es sind Kohlenhydrate.
Und warum ja. Pseudo?
Ja, weil es eben nicht so das klassische Getreide ist. Sie sind Ja, Sie bringen mich in Schulität. Wenn Sie sich die Körner angucken auch, so wie das Quinoa, das ist eigentlich wie Hirse, rund, kein richtiges Korn. Es ist aber eine Art Getreide, ja.
Amaranth ist auch nicht, kein Korn, das ist auch so eine
Kügelchen. Nee, Amaranth ist auch eine Kugel. Ja, so wie Hirse oder der Quinoa ist auch eigentlich so mehr ein rundes Kügelchen. Er geht auch, bleibt aber rund. Um zu kochen ist das relativ einfach. Man mischt eigentlich das Verhältnis wie beim Reis, Wasser dazu, kocht es an, lässt es stehen, es brennt nicht an und schmeckt wunderbar. Also Sie können das würzen natürlich. Man kann das süß machen, man kann es herzhaft machen. Und da sind also viele Gerichte zu entdecken. Aber ich kann es gerne nochmal nachprüfen, warum, aber das genau beantworten kann ich es nicht. Ja.
Ich habe nur ganz kurz, Sie haben vorher Hagebutte erwähnt, zu trocken. Sollte das auch dabei sein bei dieser Umstellung?
Ja, also ich hatte die Empfehlung bei diesem Vortrag, den ich gehört hatte, Ingwer, Chili, Hagebutten, Pfeffer, alles was scharf ist, einen Cocktail zu machen. Das habe ich runtergekriegt, tut mir leid, das war mir dann zu viel. Ich hatte Hagebutte noch dazu gemischt und das war mir aber dann nach einigen Tagen war mir das zu viel. Hagebutte selber habe ich dann mir besorgt als Kapseln, also die Inhaltsstoffe Hagebutte. Die habe ich auch genommen, aber das war mir eigentlich ohne, dass ich irgendeine Veränderung gespürt habe. Und ich glaube, ich habe sie dann ablaufen lassen und weggeschmissen. Aber es gibt Berichte. Genau. Ja. Aber da zum Beispiel sagt man mehr die Braunhirse. Braunhirse selber, weil die ist ungeschält, die hat die Inhaltsstoffe von unter der Schale, also die ist wirklich naturbelassen. Die ist zur Knorpelregeneration hervorragend. Schmeckt nussig, herb bis bitter. Das mische ich mir in das Müsli, das wir uns selber machen, nämlich aus Haferflocken und Emmer. Und dann Aprikosen, klein gemacht, eingeweicht. Da mische ich mir ein Stück, also ein gutes Stück, also mehr Tee bis Esslöffel Braunhirse dazu. Aber in der Ecke, dass ich zuerst esse. Den Rest mag ich dann genießen. Wobei ich Bitterstoffe auch mag, aber es ist schon herb. Das andere muss man probieren mit Hagebutten, ob man damit zurechtkommt. Es gibt im Internet, kann man auch lesen, Berichte. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Also es gibt Berichte über Hagebutte, die sagen auch, dass sie da Erfolg mit haben. Also ich hoffe, dass ich zumindest so viel Interesse wecken durfte, dass sie darüber nachdenken, sich ihren Speiseplan angucken. Natürlich auch, wenn die eine oder andere Grunderkrankung da ist, dass man da nochmal es vielleicht gegenprüft mit dem Hausarzt, dass man sagt, ich möchte das eine oder andere umstellen.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Buch Ernährung nach Blutdruck.
Ernährung
nach Blutdruck.
Ja, gehört habe ich davon. Ich kenne das Buch selber nicht.
Also ich habe zu Hause, ich habe mich auch bewusst danach zu ernähren, weil naja, wie gesagt, die Luna ist die Älteste. Das heißt aber, dass da eben auch Fleisch und so weiter vorkommt. Alles bis auf Schweinefleisch. Und es beißt sich ja dann ganz dran. Und es sind auch viele Sachen, die Sie jetzt auch gezählt haben, was ich eigentlich gar nicht essen sollte.
Ja, es gibt halt unterschiedliche Ansatzpunkte und man muss das eine oder andere ausprobieren. Ja. Ich meine, die gehen von einer anderen These aus letzten Endes und hier geht er davon aus, was auch nachweisbar ist, dass ja, also ich weiß nicht, ob da Studien darüber geben, aber man kann hier nachweisen, dass der Körper einfach vermehrt saure Stoffwechselprodukte bildet und es nicht bewältigen kann. Und wenn ich das als Fakt vorliegen habe, dann ist für mich einleuchtend, dass ich dem Körper Entlastung schaffen muss. Und das habe ich ausprobiert. Man kann sicher anderes auch ausprobieren. Wobei ich einfach nicht jetzt unbedingt ein fleischloser Vegetarier werden wollte. Aber es hat sich so bei mir ergeben und ich fühle mich damit wohl. und ich bin jetzt nicht der Verfechter der armen Tiere wegen, sondern da bin ich ganz egoistisch, eigensüchtig und sage, dieser Lebensstil, diese Ernährung tut mir gut, deswegen mache ich das. Das andere müssen wir ausprobieren, wenn Sie damit gut zurechtkommen, gibt es nichts dagegen einzuwenden, außer, dass wenn man natürlich sehr viel Fleisch isst, dass Sie einfach das Risiko haben, dass letzten Endes irgendwann die Harnsäure trotzdem steigt, weil Fleisch eben sehr kernhaltig ist von den Zellen her und da, wo Zellen mit den Zellkernen, also beim Fleisch ist es eben so, da gibt es auch noch unterschiedliche, die einen mehr, die anderen weniger, ich dieses Zellmaterial zu mir nehme, da fällt eben sehr viel Harnsäure an. Und irgendwann, der eine Körper kann es besser loswerden und der andere eben nicht. Deswegen kriegen die eine Gicht, die wenig Fleisch essen und die anderen essen immer viel Fleisch und kriegen nicht Gicht. Da hört man meinen Rheinländer, ne? Gicht. Okay. Gibt's noch Fragen? Da vorne.
Kalziummangel kann man den Blut nachweisen.
Ja. Also diese Untersuchungen kann man machen. Es ist auch deswegen ganz interessant, weil es ist zwar heute schon mehr im Bewusstsein der Menschen, dass dieser Vitamin-D-Mangel besteht. Es ist ja eigentlich kein Vitamin D, also kein eigentliches Vitamin D, kein Vitamin, das D, aber letzten Endes ist es ein Stoff, den wir brauchen, um das Calcium aufzunehmen. Weil das Vitamin D wird gebildet unter Sonnenlicht, teilweise in der Haut, in inneren Organen. Und wenn man davon ausgeht, dass viele einen Mangel haben, dann fehlt mir auch der Stoff, den das Vitamin D in den Körper reinbringt. Und wenn man sich überlegt, wie viel Gemüse wir zu uns nehmen, insbesondere dann, die calciumhaltig sind, dann besteht das Risiko natürlich. Aber es ist halt immer gut, wenn man einen guten Ausgangspunkt hat und einen Blutwert vorliegen hat. Das kann der Arzt ja so mitmachen. Haben Sie lieben Dank fürs Kommen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann darf ich Sie noch zum Tee oder zu einem Getränk einladen und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren. Und Genesung natürlich. Ja.